Hallo Nick.
Hallo Christoph und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute haben wir, wie ich finde, ein sehr spannendes Thema dabei. Denn es geht in unserer zweiten Folge um das Thema KI und autonome Waffensysteme. Denn natürlich ist KI nicht nur aus dem Alltag von vielen von uns nicht mehr wegzudenken, sondern längst auch im Bereich der Sicherheitspolitik angekommen. Konkret heißt das, dass jetzt schon in Kriegen auf der ganzen Welt Waffen eingesetzt werden, die auf Basis von oder zumindest mit der Hilfe von KI Entscheidungen treffen und letztendlich eben auch eingesetzt werden.
Da stellen sich natürlich sofort eine Menge Fragen. Wie gefährlich sind solche Waffensysteme? Wer kontrolliert und reguliert sie und geht das überhaupt? Und wer trägt die Verantwortung für Entscheidungen über Leben und Tod, wenn der Mensch immer mehr in den Hintergrund gerät? All diese Fragen und noch einige mehr besprechen wir in Folge 2 von Aus sicherer Quelle. Und zu Gast haben wir heute Dr. Elisabeth Hofberger-Pippern. Sie ist Policy Advisor für Sicherheitspolitik und internationale Ordnung bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in Wien und lehrt humanitäres Völkerrecht sowie internationales Strafrecht an der Sigmund-Freud-Privatuniversität.
Zuvor war sie mehrere Jahre als Senior Researcher am Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt tätig. Und in ihrer Arbeit beschäftigt sie sich vor allem mit Themen wie internationalem Recht und Rüstungskontrolle, mit einem besonderen Schwerpunkt auf neuen Technologien wie eben künstlicher Intelligenz oder militärischer Robotik.
Viel Spaß!
Heute bei uns zu Gast ist Elisabeth Hofberger-Pippern. Wir haben uns auf das Du geeinigt, deswegen, liebe Elisabeth, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Herzlich willkommen.
Es geht heute um ein Thema, von dem wahrscheinlich viele schon mal gehört haben, aber sich vielleicht nicht ganz genau vorstellen können, was es eigentlich ist. Deswegen erstmal ganz grundsätzlich, was sind autonome Waffensysteme eigentlich?
Das ist schon mal die wichtigste Frage, die auch gar nicht einmal so einfach zu beantworten ist. Es gibt eigentlich keine verbindliche Definition eines autonomen Waffensystems, aber eine Arbeitsdefinition. Demnach sind autonome Waffensysteme Waffensysteme, die ohne menschliche Intervention, ohne menschliche Zwischenschaltung Ziele nicht nur erfassen, sondern auch angreifen können. Und das heißt im Endeffekt, dass der Mensch hier wirklich eine sehr, sehr untergeordnete Rolle spielt. Und damit kommen wir wahrscheinlich auch schon zu den damit anschließenden Fragen, welche Rolle der Mensch in der Kriegsführung spielen wird. Vielleicht noch ganz kurz, diese Arbeitsdefinition stammt vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes aus 2016 und da stellt sich auch die Frage, ob sich diese Definition vielleicht in Zukunft noch einmal ändern wird.
Mhm. Ja, das ist schon ein sehr guter Stichpunkt. Bevor wir da weitermachen, vielleicht mal ganz persönlich, wie bist du eigentlich auf das Thema gekommen? Wie lange arbeitest du vielleicht auch schon daran? Was ist so der persönliche Bezug?
Also der Ursprung war tatsächlich meine Doktorarbeit, die handelt von nicht tödlichen Waffen bzw. minder tödlichen Wirkmitteln. Und da habe ich eine Analyse aus dem Blickwinkel des humanitären Völkerrechts, der Menschenrechte und der Waffenkontrollabkommen dann durchgeführt. Und das hat dann zum Punkt geführt, dass ich eine Stellenausschreibung gesehen habe. Da ging es um autonome Waffensysteme und da habe ich mir gedacht, das gehe ich an. Das wird das nächste Projekt meines Lebens werden. Und das war dann vor über 7 Jahren tatsächlich. Genau.
Sehr gut. Vielleicht können wir gleich mal ein bisschen konkreter werden. Wenn wir von autonomen Waffensystemen sprechen, wie lange gibt es sowas schon? Wie sieht sowas in der Realität aus? Gibt es sowas auch schon am Schlachtfeld sozusagen, wenn man in die Ukraine blickt oder in den Nahen Osten blickt, werden solche Systeme schon eingesetzt? Und ohne die Frage jetzt zu sehr aufmachen zu wollen, wie wirken die sich heute schon auf die Kriegsführung aus?
Mhm. Also vielleicht ein paar Punkte, die wir vorab klären könnten, einfach auch für unsere ZuhörerInnen. Das eine ist die Frage nach der Autonomie, also was verstehen wir überhaupt unter Autonomie, jetzt nicht nur im Hinblick auf ein Waffensystem, sondern ganz allgemein. Wir dürfen nicht vergessen, Autonomie ist nicht Automatisierung, also das heißt, Autonomie bedeutet, wie bereits eingangs angesprochen, das Waffensystem selbst identifiziert das militärische Ziel, das kann jetzt ein Objekt sein, das kann natürlich auch ein feindlicher Kombatant sein und entscheidet dann selbstständig, also ohne menschliche Zwischenschaltung, ob und unter welchen Voraussetzungen dieses Ziel angegriffen werden soll. Aber Autonomie kann auch ganz andere Manifestationen aufweisen, zum Beispiel auch selbstständige Navigation, das sehen wir in der Drohnentechnologie schon seit sehr, sehr vielen Jahren, oder auch das selbstständige Auftanken mit Hilfe von Drohnen. Das sind Formen, wo wir auch erste Erscheinungsformen von Autonomie sehen. Dann ist das noch kein autonomes Waffensystem, weil hier findet Autonomie nicht in den kritischen Funktionen eines Waffensystems statt, also bei der Zielidentifizierung, Orientierung und beim Angriff. Aber wir sehen Autonomie eben auch durchaus beim Bereich Navigation, beim Bereich Bedankung und dergleichen, aber auch im durchaus logistischen Bereichen. Und das ist ganz wichtig, dass wir da vielleicht einen Blick darauf werfen. Automatisierung ist etwas anderes. Das wäre zum Beispiel, wenn wir an ein Maschinengewehr denken. Auch das ist eine Form der Automatisierung, nämlich dass nach Freigabe, sozusagen Schussfreigabe durch den Menschen, dann die Maschine, dann das Waffensystem automatisiert, also ohne menschliche Zwischenschaltung, Schüsse abgeben kann, Ziele angreifen kann. Aber hier hat der Mensch entschieden, welches Ziel angegriffen wird und unter welchen Bedingungen bzw. welche Parameter erfüllt sein müssen. Das vielleicht einmal so als Vorabklärung. Die Frage war aber dann, seit wann gibt es eigentlich autonome Waffensysteme? Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass es die in der Form noch nicht gibt, aber auch das ist mit einem Fragezeichen versehen. Was wir bislang sehen und die neuesten Trends sozusagen sehen wir vor allem in der Ukraine, dass wir unter anderem Drohnen haben und diese Drohnen werden grundsätzlich von Menschen natürlich betrieben, meistens mit FPV-Drohnen, also eben die First-Person-View-Drohnen, wo wir dann jemanden sehen mit so einer Virtual-Reality-Brille in einer Art Ground-Control-Station, hat der dann eben direkten Sichtkontakt und kann dann durchaus interpretieren bzw. sehen, was diese Drohne letztlich sieht durch einen Sensor, wie zum Beispiel eine Kamera. Durch künstliche Intelligenz, also im Sinne von maschinellem Lernen, werden diese Drohnen jetzt dann eben mit einer Software ausgestattet, die dann dem Waffensystem erlaubt, militärische Ziele, meistens Objekte, theoretisch aber auch feindliche Kombattanten, zu identifizieren und dann eine Vorauswahl, eine Voranalyse dem menschlichen Operateur zu geben. Dann stellt sich schon einmal so ein bisschen die Frage, ist das schon ein autonomes Waffensystem? Also welche Rolle spielt da der Mensch überhaupt noch, wenn wir eben diese Technologien, die jetzt in der Ukraine schon eingesetzt werden, uns ansehen? Nach wie vor ist es so, dass die finale Entscheidung, Schussfreigabe quasi, also sei das jetzt beispielsweise auch durch welches Waffensystem auch immer dann durchgeführt oder welche Art von Munition, die Freigabe dazu zur Neutralisierung, die erfolgt nach wie vor nach dem derzeitigen menschlichen, also nach dem derzeitigen Wissensstand durch den Menschen. Aber das erfordert ja immer auch, dass wir direkten Kontakt zu diesem Waffensystem haben. Also das heißt, was machen wir in einem, weiß ich nicht, GPS-denied Environments, wo der Mensch nicht mehr zwischenschalten, nicht mehr eingreifen kann. Und an und für sich wird bereits daran geforscht, beziehungsweise wird das auch erprobt, kann dann diese Drohne, dieses Waffensystem, die Entscheidung zum Abschuss, zum Angriff eigentlich auch selbst treffen. Und da sagen wir, dass wir uns definitiv bereits zumindest in einem Graubereich befinden. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also das kommt dann wirklich darauf an, welche Seite man einnimmt, wenn es um die Definition eines autonomen Waffensystems geht.
Ja, wenn du jetzt schon die Perspektive in den Raum stellst, dass da auch irgendwann die menschliche Komponente aus der Gleichung rausgenommen wird, eröffnen sich dann natürlich juristische Fragen, ethische Fragen, sicherlich auch technische Fragen. Vielleicht können wir mal zuerst auf die juristische Seite ein bisschen eingehen. Was sagt denn das Völkerrecht, das humanitäre Völkerrecht bisher zu autonomen Waffensystemen? Ich kann mir auch vorstellen, dass das bei einer, ja, bei einem Phänomen, einer Technologie, die sich auch sehr schnell verändert, sehr schnell entwickelt, sehr schwer ist, da hinterherzukommen. Wie ist da die Lage aktuell und welche Trends zeichnen sich ab? Welche Fragen stellen sich da?
Also das humanitäre Völkerrecht, das sind all jene völkerrechtlichen Regeln, die im bewaffneten Konflikt zur Anwendung gelangen. Da haben wir grob zumindest 4 verschiedene Verträge und dann noch auch Zusatzverträge. Das sind eben die 4 Genfer Abkommen aus dem Jahr 1949 und zumindest 2, eigentlich 3 Zusatzprotokolle. Und vor allem das erste Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen befasst sich mit Fragen rund um das sogenannte Targeting. Also das heißt, unter welchen Voraussetzungen, unter welchen Parametern kann ich militärische Ziele angreifen. Und diese Genfer Abkommen, aber auch vor allem das erste Zusatzprotokoll, die sind relativ breit definiert. Also das heißt, die haben einen hohen Interpretationsspielraum. Das hat zum Nachteil, dass wir uns teilweise Fragen nicht ausreichend beantworten können. Sie sind, wie gesagt, interpretationsoffen, aber gleichzeitig sind sie auch dadurch geeignet, beispielsweise technologische Entwicklungen mit zu berücksichtigen de facto. Also sie können durchaus weiterhin bestehen, trotz der technologischen Entwicklungen, denen die Menschheit sozusagen ausgesetzt ist oder die die Menschheit ganz einfach zu verzeichnen hat. Und die wichtigsten Regeln hierzu im humanitären Völkerrecht, es gibt viele, aber die drei wichtigsten, das ist das Unterscheidungsprinzip, der Unterscheidungsgrundsatz, das zweite ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und der dritte ist das Vorsichtsprinzip. Das sind so die drei wichtigsten Regeln, die wir hier berücksichtigen müssen.
Kannst du die vielleicht ganz kurz umreißen?
Total gerne. Ganz kurz zum Unterscheidungsprinzip. Das Unterscheidungsprinzip besagt, man muss zwischen feindlichen Kombattanten auf der einen Seite und ZivilistInnen unterscheiden. Man muss aber auch zwischen zivilen Objekten und militärischen Objekten unterscheiden. Und nur militärische Objekte bzw. nur feindliche Kombattanten dürfen angegriffen werden. Jetzt nehmen wir mal an, es gibt ein autonomes Waffensystem bereits. Dann frage ich mich schon, wie kann dieses autonome Waffensystem denn überhaupt ein militärisches Ziel identifizieren? Das muss natürlich dann über maschinelles Lernen, am besten natürlich durch neuronale Netzwerke und damit einhergehend Deep Learning dann vollzogen werden, beziehungsweise durch entsprechendes Training dann erreicht werden. Aber spätestens dann, wenn wir Menschen angreifen wollen, stellt sich natürlich die Frage, erstens nach der Fehleranfälligkeit, da reden wir auch von Biases, da reden wir auch von dem Alignment Problem bei der künstlichen Intelligenz und anderen Themen, die da noch aufpoppen. Aber das heißt, die Implementierung dieses Grundsatzes, das ist ein wesentlicher Faktor, der zu berücksichtigen ist. Und dann natürlich das Verhältnismäßigkeitsprinzip als wichtigsten Grundsatz, den wir auch immer wieder in den Medien vernehmen. Und da geht es darum, dass wenn ich ein militärisches Ziel angreife, das kann zum Beispiel ein Munitionslager sein, das kann aber jetzt auch ein militärisch genutztes ziviles Gebäude theoretisch sein. Und da befinden sich zum Beispiel ZivilistInnen jetzt in diesem Gebäude oder vielleicht auch in der Nähe des Munitionslagers. Und wenn dann ZivilistInnen zu Schaden kommen durch diesen Angriff, dann muss der militärische Vorteil, der durch diesen Angriff erzielt wird, immer größer sein als das menschliche Leid, als der menschliche, als der sprichwörtlich Schaden, der am Menschen begangen wird. Und wie messe ich das? Ich weiß es nicht. Wir Menschen wissen es nicht. Das sind im Endeffekt Entscheidungen, die vor einem Angriff getroffen werden müssen. Wie kann ich einer Maschine sagen, wenn du dieses militärische Ziel angreifst, ist das 100 Punkte wert und dieses Kind 5 Punkte, da sind aber 100 Kinder drinnen, das wären dann einfach zu viele Punkte und dann würde die Maschine dann eben im Endeffekt dieses Ziel nicht angreifen dürfen oder nur unter Verletzung des humanitären Völkerrechts. Da gibt es noch eine Diskussion darüber, was eigentlich Proportionality in dem Sinn überhaupt bedeutet, aber das ist sozusagen runtergebrochen eine Grundregel. Und das Letzte ist das Vorsichtsprinzip. Ich muss ja auch zum Beispiel, sofern es militärisch auch Sinn macht, warnen. Also das heißt Flugblätter verteilen, Evakuierungsmaßnahmen treffen und dergleichen, um eben das Leid einerseits an der Zivilbevölkerung, aber auch an zivilen Objekten, also die Schäden an zivilen Objekten auch gering zu halten. Und all das muss natürlich die Maschine sozusagen können und wissen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung und erfordert vor allem viel Testing and Evaluation, viel Training. Und dann kommen wir natürlich auch zur Frage des Trainingsumfelds, der Trainingdaten und der KI-spezifischen Fragen natürlich auch.
Wenn wir jetzt mal ganz kurz ausklammern, dass das Völkerrecht ja insgesamt in einer gewissen Krise steckt. Man muss nur noch in die Ukraine sehen, um festzustellen, dass Völkerrecht vielfach gebrochen wird. Aber würdest du trotzdem sagen, dass das Völkerrecht, so wie es aktuell steht, sage ich mal, ausreichend wäre für das, was da auf uns zukommt im Bereich der autonomen Waffensysteme? Beziehungsweise welchen Handlungsbedarf gibt es da für die internationale Gemeinschaft? Und Österreich ist ja in dem Bereich auch gar nicht so unaktiv. Ich glaube, 2024 hat es erst eine Konferenz in Wien gegeben, wo es um autonome Waffensysteme gegangen ist. Vielleicht könntest du auch ein bisschen auf die Rolle Österreichs eingehen, wenn es darum geht, sich auf internationaler Ebene mit autonomen Waffensystemen auseinanderzusetzen.
Also die erste Frage ist, seit vielen Jahren eigentlich schon, jene, ob wir neue Regeln brauchen, die dann sich mit, wie du richtig angesprochen hast, mit autonomen Waffensystemen befassen oder vielleicht sogar diese verbieten. Und die Diskussion darüber gibt es schon seit über 10 Jahren, und zwar in Genf bei den Vereinten Nationen. Dazu muss man wissen, es gibt einen völkerrechtlichen Rahmenvertrag, das ist die Konvention über bestimmte konventionelle Waffen. Und dann hat dieser Vertrag noch verschiedenste Protokolle. Die Protokolle sind für sich formaljuristisch gesprochen auch eigene völkerrechtliche Verträge, zum Beispiel zu blindmachenden Waffen, aber auch zu Booby-Traps und anderen Waffensystemen. Und da war die Idee zu sagen, im Kontext dieser Konvention über bestimmte konventionelle Waffen, möchten wir jetzt, also im Rahmen dieser Treffen, uns einmal wirklich mit der Frage befassen, vielleicht könnten wir auch so ein Protokoll im Hinblick auf autonome Waffensysteme haben. Macht das Sinn, ja oder nein? Und dann hat man begonnen, sich da zu treffen, so circa ab 2017. Da war man natürlich weit entfernt von jeglicher Form der Regulierung, aber man wollte mal wissen, was sind quasi so die gemeinsamen, was ist der gemeinsame grüne Nenner, gibt es den? Und naja, 2017 ist schon einige Jahre her und was sich herausgestellt hat, ist, es gibt, ich sage jetzt einmal, kaum einen grünen Nenner. Zwei wesentliche Punkte sind dabei zu berücksichtigen, warum wir eigentlich keinen grünen Nenner haben. Oder drei. Der erste Punkt ist der, die Definition eines autonomen Waffensystems, auch wenn ich das eingangs beschrieben habe, Working Definition, nicht einmal darauf kann sich die Staatengemeinschaft einigen. Deshalb nicht, weil sehr, sehr viele Staaten grundsätzlich einfach keine autonomen Waffensysteme verbieten wollen. Die wollen diese Waffensysteme aus strategischen und beziehungsweise auch taktischen Gründen haben. Und die nutzen oder instrumentalisieren eigentlich die Definitionsdebatte, um jetzt diesen Prozess der inhaltlichen Annäherung nach hinten zu verschleppen. Das ist das Beispielland, das Paradebeispiel des Russland in diesem Fall.
Ganz kurz, ja, freilich. Gibt es da noch andere gute Beispiele an Staaten, die sich da als Blockierer, sage ich mal, darstellen?
Die größten Blockierer in der Gruppe, das ist immer ganz unterschiedlich. Also Russland ist auf jeden Fall der allergrößte Blockierer und das hat sich natürlich durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine noch einmal, weiß ich nicht, zehnfach potenziert. Das muss man wirklich sagen. Jemanden, den ich auch definitiv als Blockierer sehen würde, ist auch Indien. Also das hängt immer natürlich auch ein bisschen vom jeweiligen Botschafter oder der Botschafterin ab, sofern das auf Botschafterebene überhaupt dann quasi dann dort verhandelt oder besprochen wird. Aber Indien sieht sich auch sehr natürlich als militärische aufstrebende Macht und natürlich damit einhergehend sind die sehr vorsichtig, jede Form des, ich sage jetzt mal, der technologischen Innovation dann da, also da Schranken aufgesetzt oder vorgesetzt zu bekommen. Ein weiteres Land, das da sehr, sehr, ich würde nicht sagen blockiert, aber einfach sehr, sehr vorsichtig ist, ist auch Israel. Überraschenderweise finde ich, dass die USA immer extrem konstruktiv waren. Also die sind konstruktiv. Das liegt auch daran, dass die schon sehr, sehr früh begonnen haben, eine eigene Definition von autonomen Waffensystemen vorzulegen. Durch diese Richtlinie 3009 aus dem Jahr 2012, also die haben sich früh mit dem Thema befasst. Die haben sich wirklich umfassend Gedanken gemacht. Die haben natürlich auch das entsprechende menschliche Kapital, das zu tun. Also da ist auch viel Geld, viel Zeit und wirklich viel menschliches Kapital da hineingeflossen. Und sie haben diese Richtlinie auch 2023 noch einmal aktualisiert, das muss man auch sagen. Aber das heißt, ich würde tatsächlich sagen, Russland mit großem Abstand. Kuba ist immer wieder interessanterweise relativ aktiv, auch in diesen Diskussionen, aber jetzt auf keine negative Art und Weise. Also ich würde sagen, es ist mit Abstand Russland, Israel ist vorsichtig und die USA sind eigentlich sehr, sehr produktiv, sehr, sehr konstruktiv auch in den Anmerkungen. Das bewundere ich immer wieder. Angesichts, vielleicht noch als kurzes aus dem Nähkästchen plaudern, angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat es auch einige Walkouts in diesen Sitzungen gegeben, weil Russland es wieder mal geschafft hat, die Diskussion über eine potenzielle Regulierung autonomer Waffensysteme zu nutzen, um sich über diesen schrecklichen Staat Ukraine zu äußern. So nach dem Motto. Und das hat dazu geführt, dass zu Recht, ich glaube, so ziemlich der gesamte Saal oder zumindest die meisten Staaten den Saal dann verlassen haben. Also der größte Blockierer ist Russland. Man muss dazu sagen, vielleicht auch das noch ganz wichtig, um überhaupt zu irgendeiner Lösung in der GGE, also der Group of Governmental Experts, zu kommen, der Bedarf ist der Einstimmigkeit. Und wenn Russland nicht an Bord ist, wird es dort keine Entscheidung geben. Deswegen hat es bislang auch nichts gegeben. Und vielleicht noch einmal auf den Punkt vorhin zurückzukommen, was sind jetzt eigentlich so die Hauptprobleme bei den Regulierungsvorhaben oder beim gemeinsamen Nenner? Da haben wir einerseits einmal die Definitionsdebatte und dann natürlich auch die Rolle des Menschen. Also das heißt, ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben jetzt ein autonomes Waffensystem und manche fordern, dass der Mensch immer, wenn das autonome Waffensystem operiert, quasi intervenieren können muss. Also das ist jetzt eine Forderung, die macht irgendwo Sinn, aber die ist einfach militärisch schwer durchsetzbar. Was mache ich zum Beispiel in GPS-Denied Environment? Das ist das klassische.
Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was eine GPS-Denied Environment
natürlich.
Ist?
Natürlich.
Der Begriff fällt jetzt gerade zum zweiten Mal.
Ja, genau. Danke sehr, auf jeden Fall. Genauso. Das heißt, das ist ganz einfach eine Kampfsituation, in der wir dann einfach keine GPS-Verbindung haben und damit einhergehend wir keinen Kontakt zu diesem autonomen Waffensystem mehr bekommen. Ich kann nachher noch was zu neuen Technologien und dann auch noch zur Glasfasertechnologie in diesem Zusammenhang dazu erzählen. Aber long story short, wenn einfach GPS-Kommunikation oder jegliche andere Form der Kommunikation mit der Drohne dann einfach ausfällt, dann ist halt die Frage, soll die dann einfach an ihren Startpunkt zurückfliegen, quasi dann auch auf eine Art und Weise autonom, oder soll sie dann vielleicht dennoch die Entscheidungsfähigkeit und Kompetenz haben, als Maschine dann da auch einen Angriff durchzuführen. Und die meisten Befürworter des Aufrechterhaltens einer menschlichen quasi Einschaltmöglichkeit wäre zu sagen, nein, das darf das System keinesfalls. Der Mensch muss intervenieren können. Und natürlich, das kommt auch stark auf den Kontext darauf an. Wir brauchen uns nur überlegen, was ist, wenn ich zum Beispiel jetzt keine Drohne in der Luft einsetze, aber eine Unterwasserdrohne, also in der bekannten U-Boot-Krieg, dann weiß ich nicht, ob ich dann tatsächlich immer diesen unmittelbaren Kontakt haben muss. Die Interventionsmöglichkeit mag in diesem Fall vielleicht nicht ganz so wichtig sein, weil halt auch das Potenzial, dass Schaden an der Zivilbevölkerung entsteht, zumindest im U-Boot-Krieg verhältnismäßig gering ist. So, das sind so die wichtigsten Punkte eigentlich, die einfach dazu führen, also Definitionsdebatte auf der einen Seite, die einfach ins Nichts geführt hat, und andererseits auch die Rolle des Menschen, die auch zu sehr unterschiedlichen Meinungen geführt hat, die letzten Endes einfach dazu dann führen, dass man sagen kann, man kommt eigentlich auf keinen grünen Nenner, schlichtweg, weil eben viele Staaten auch keine Regulierung in dem Sinn wollen. 2019, um das noch zu ergänzen, hat es dann zumindest erste Art Guidelines, nicht verbindliche Guidelines gegeben, die so ein bisschen umranden und umreißen sollen, unter welchen Voraussetzungen diese Systeme eingesetzt oder eben nicht eingesetzt werden dürfen. Aber die sind ganz generisch, also da darf man sich nicht viel erhoffen.
Ja, also man kann sagen, wie auch in anderen Bereichen, wenn man sich jetzt den Weltraum ansieht oder erlaubt das aktuelle internationale System einfach keine wirkliche fruchtbare Zusammenarbeit, kann man wohl sagen. Mhm. Vielleicht nur, bevor wir diesen Themenblock abschließen, vielleicht noch ganz kurz zur Rolle Österreichs, welche Rolle Österreich da einnimmt.
Genau, das bin ich nur noch schuldig geblieben. Also Österreich spielt in dieser Debatte beziehungsweise in der Frage rund um Regulierungsmöglichkeiten tatsächlich eine sehr, sehr große Rolle. Also man kann durchaus sagen, dass Österreich in der sogenannten GGE eben, also in dieser Group of Governmental Experts, die trifft sich pro Jahr in etwa zweimal für jeweils 5 Tage. Das kann man ungefähr so festlegen. Und da spielt Österreich tatsächlich eine tragende Rolle. Warum? Österreich ist einfach wahnsinnig aktiv. Das ist deswegen schon einmal interessant, weil natürlich Österreich jetzt nicht das allergrößte Team zur Verfügung hat. Also die US-amerikanische Delegation ist ja wenig überraschend immer deutlich größer als die österreichische Delegation, auch als die deutsche. Und Österreich hat da einen sehr, sehr aktiven Beitrag bislang geleistet. Das liegt auch daran natürlich, dass Österreich eine sehr, sehr starke Tradition der Rüstungskontrolle hat. Also Österreich spricht nach wie vor sehr, sehr oft noch vom sogenannten Abrüsten. Das ist nochmal vielleicht ein bisschen was anderes, aber das ist natürlich auch österreichische Tradition, wenn wir uns jetzt zum Beispiel auch Non-Proliferation oder auch das Verbot von Nuklearwaffen ansehen, aber auch viele andere Bereiche, auch natürlich auch im Bereich des Verbots von Bio- und Chemiewaffen und natürlich auch hier jetzt, also das gehört sicher auch zur österreichischen zum österreichischen außenpolitischen quasi Konsens, dass sich Österreich hier sehr, 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 sehr aktiv engagiert. Und von der Konferenz, also die du gerade angesprochen hast, die dann 2024 stattgefunden hat, tatsächlich, das kann ich glaube ich auch so erzählen, sind immer wieder sozusagen auch die Hoffnungen oder die Erwartungen an Österreich von der internationalen Staatengemeinschaft durchaus groß, dass da mal Österreich vielleicht mit einer Idee um die Ecke kommt, zu sagen, verlassen wir die GGE, also im Sinne von, ist das geeignete Forum? Sollten wir nicht andere Foren in den Fokus nehmen? Und du hast ja schon vorhin auch angesprochen, dass eben diese Konferenz 2024 veranstaltet wurde. Österreich war aber auch in der Generalversammlung der Vereinten Nationen sehr aktiv und hat da dann eine Resolution initiiert, die sich auch noch einmal ganz explizit mit den autonomen Waffensystemen befasst hat. um dort wieder Konsens zu finden, musste natürlich die Terminologie etwas abgeschwächt werden, aber das hieß definitiv auch als begrüßenswert zu betrachten. Und insoweit spielt der Österreich definitiv eine tragende Rolle. Das Problem ist, wenn Österreich da jetzt vielleicht so sein eigenes Ding macht und sagt, wir starten eine Vertragskonferenz, dann wäre das wahrscheinlich kein besonders inklusiver Vertrag, weil es wahrscheinlich einfach nicht einhergehen würde mit US-amerikanischen Positionen, und die militärischen Mittel- und Großmächte sollten da wahrscheinlich schon an Bord sein. Vielleicht noch kurz ergänzend, auch die USA haben eine Art politische Deklaration zur Rolle von künstlicher Intelligenz im militärischen Bereich 2023 bereits ins Leben gerufen, und das wurde dann von damals den Staaten, die an dieser Konferenz teilgenommen haben, unterschrieben, auch von Österreich, und Österreich engagiert sich auch sehr, sehr aktiv gemeinsam, beispielsweise mit den Initiativen der USA auch. Also wir sehen, dass verschiedene Staaten hier mit unterschiedlichen Standpunkten definitiv versuchen, zusammenzuarbeiten, zu einer Lösung zu gelangen. Da gibt es dann auch noch den Re-Aim-Prozess. Also da geht es dann weniger um autonome Waffensysteme, sondern um eine Debatte um die Rolle künstlicher Intelligenz im militärischen Bereich. Und auch da ist Österreich durchaus engagiert und hat das zumindest auch am Schirm.
Stichwort Zusammenarbeit. Österreich ist ja nicht nur ein Nationalstaat, sondern auch Teil der Europäischen Union. Gibt es da auf Ebene der EU auch Initiativen? Wird sich da auch abgesprochen mit den anderen Partnern innerhalb der Europäischen Union? Gibt es da vielleicht auch eine Art gemeinsame Linie, oder gibt es da auch wieder dann Differenzen zwischen Mitgliedstaaten? Sagt Frankreich was anderes als Italien vielleicht? Wie ist das in Europa?
Genau, also tatsächlich bei den Treffen auch in der GGE selbst nimmt auch die Europäische Union als eigener Akteur teil. Sie fällt jetzt nicht besonders schwer ins Gewicht, sage ich einmal, weil sie natürlich keine Vertragspartei des Rahmenübereinkommens, also der Konvention über bestimmte konventionelle Waffen ist. Aber es gibt zumindest immer einen Vertreter oder eine Vertreterin, die dann so die wichtigsten Kernpunkte und Sichtweisen der Europäischen Union als eigenständige Organisation tatsächlich teilt. Aber insgesamt innerhalb Europas oder innerhalb der Europäischen Union sind die Länder tatsächlich, haben die Länder sehr, sehr inkohärente Ansichten über autonome Waffensysteme. Da gibt es, glaube ich, die Gruppe, die kann man so zusammenfassen als die größten Befürworter einer strengen Regulierung mithin. Also die fordern eine rechtliche Regulierung, das heißt am besten im Sinne eines völkerrechtlichen Vertrags. Manche gehen so weit, dass sie autonome Waffensysteme vollends verbieten wollen, so nicht ein ausreichendes Maß menschlicher Kontrolle vorliegt. Da gibt es noch so eine zweite, auf der sozusagen die extremere Gruppe, die das überhaupt nicht will, also die sich eher das offen lassen möchte und sich eher tatsächlich für Soft Laws und nicht rechtlich verbindliche Instrumente einsetzt, in Anlehnung an ein völkerrechtliches Dokument, das es bereits gibt, das sogenannte Montreux-Dokument, das sich mit der Rolle von privaten Sicherheitsfirmen im Völkerrecht befasst, auch nicht rechtlich verbindlich, aber die wollen das so ein bisschen ähnlich strukturieren. Und da gibt es noch so die Mittelmächte sozusagen in Europa, die sich dann tatsächlich eher so für Regulierung einsetzen, aber auf eine sehr nuancierte Art und Weise. Und die Mehrheit der Staaten in der Europäischen Union sind mit Sicherheit für eine rechtlich verbindliche Regulierung, aber ich würde auf jeden Fall auf die Staaten schauen, die sich da nicht so ganz festlegen wollen. Weil die sind die Staaten, die eigentlich die größte militärische Einfluss letzten Endes haben. Ich nehme da jetzt sogar noch UK mit, auch wenn es natürlich kein EU-Mitglied mehr ist, aber es hat dennoch auf jeden Fall eine wichtige strategische Bedeutung. Die sind sehr, sehr für rechtlich nicht verbindliche Regulierungsvorhaben. Die versuchen vor allem logischerweise und wenig überraschend mit den USA und mit Australien zum Beispiel zusammenzuarbeiten, aber durchaus auch mit Korea und Japan. Deutschland und Frankreich machen sehr, sehr oft gemeinsame Sache, mal mit den Niederlanden gemeinsam, mal mit anderen Staaten gemeinsam. Also da gibt es immer verschiedene, ich sage jetzt einmal, themenspezifische Allianzen. Aber insgesamt haben Deutschland und Frankreich immer einen sehr, sehr nuancierten Weg gewählt. Das macht auch durchaus Sinn, weil Deutschland und Frankreich natürlich in der Zukunft erst recht eine bedeutende Rolle auf der militärischen Ebene in Europa spielen werden müssen. Und das heißt, sie können natürlich da jetzt nicht dieses geopolitische Umfeld da völlig außer Acht lassen, wenn sie sich für eine Regulierung oder eben gegen eine Regulierung aussprechen. Sie wollen auf jeden Fall beide menschliche Kontrolle, aber auf eine natürlich sinnvolle Art und Weise, sodass das humanitäre Völkerrecht eingehalten werden kann. Die machen sich sehr viel Gedanken über den sogenannten Bias und über andere KI-spezifische Probleme. Aber die größten Befürworter der Regulierung in rechtlich verbindlicher Weise sind Österreich. Mittlerweile auch die Niederlande, das war nicht immer so. Natürlich auch die Schweiz. Das sind so die wichtigsten Befürworter einer rechtlich verbindlichen Regulierung. Und da sieht man dann eigentlich so, das ist ein buntes Potpourri eigentlich und definitiv auch eine Inkohärenz. Also das heißt, Europäische Union als eigenständiger Akteur ja, aber die EU-Mitgliedstaaten selbst unterschiedliche Meinungen definitiv. Was man sieht, ist eine verstärkte Rüstungskooperation im Rahmen von verschiedenen, also innerhalb des Europäischen Verbundes und innerhalb der Europäischen Union, wo natürlich auch quasi Drohnen oder andere, ich sage jetzt einmal autonome Plattformen bereits dann in Planung sind. Da sieht man schon, dass es da gemeinsame Sache gibt, aber das außenpolitische Verhalten ist nach wie vor relativ inkohärent.
Ein Land, was jetzt noch gar nicht zur Sprache gekommen ist, an das wahrscheinlich aber auch viele direkt denken, ist die Volksrepublik China. Man sieht es über andere Bereiche hinweg, dass es da einen starken Wettbewerb zwischen den USA und China gibt. China sehr stark die eigene Halbleiterindustrie stärken möchte und eigentlich sich, wenn man das so vereinfacht sagen kann, zwei Ökosysteme parallel im Bereich der künstlichen Intelligenz entwickeln. Deswegen die erste Frage, welche Rolle spielt China in der ganzen Thematik? Und zweitens etwas ketzerisch gefragt, man ist da nicht doch trotzdem eine gewisse Dynamik des Hoch- und Wettrüstens im Bereich der KI und der autonomen Systeme schon im Gange? Was erhofft man sich dann noch von Regulierung und Verboten, wenn praktisch die zwei Supermächte oder Großmächte der Welt schon in so einem essentiellen Bereich so stark miteinander konkurrieren?
Ja, also zwei ganz wichtige Fragen. Vielleicht ganz kurz, welche Rolle spielt hier China? China hat sich eigentlich relativ, also in der GGE relativ zurückhaltend verhalten, aber ich würde mal sagen, dass die in internationalen Foren generell natürlich jetzt von ihrer, das diplomatische Kalkül oder die Strategie, die sie natürlich da vollziehen, generell davon geprägt ist, dass sie relativ sich zurückhaltend verhalten und dann erst auf der Implementierungsebene dafür dann eben zeigen, sozusagen, was in ihnen steckt und welche Strategie sie letzten Endes tatsächlich haben. China hat sich immer für eine Regulierung von autonomen Waffensystemen ausgesprochen und ich vermeine mich erinnern zu können, dass sie auch von einer rechtlich verbindlichen Regulierung durchaus gesprochen haben. Und das finde ich deshalb ganz interessant, weil man sich natürlich die Frage stellt, wie passt das eigentlich mit der Realität zusammen? Da muss man auch noch dazu sagen, dass China eine sehr obstruse Definition von autonomen Waffensystemen hat. Also China sieht autonome Waffensysteme quasi als Waffensysteme an, die einfach wie ein Mensch denken und handeln können. Also am besten mit Artificial General Intelligence, also das heißt künstliche Intelligenz, die jetzt quasi über das die über ihren eigenen zugewiesenen Kompetenzbereich hinaus sich selbstständig weiterentwickeln.
Heißt das ein bisschen, dass die Messlatte sozusagen sehr, sehr hoch angelegt ist und man unter dieser Messlatte dann dadurch aber auch einen gewissen Freiraum entwickelt?
100%, ja. Genau so ist es. Also die legen es kommt natürlich auch darauf an, wer glaubt daran, dass es die Artificial General Intelligence überhaupt geben wird. Da gehen die Meinungen natürlich auseinander, nicht erst seit Nick Bostrom zum Beispiel, aber ich sage nur, China glaubt halt oder geht davon aus, ein autonomes Waffensystem, das muss wirklich ein System sein, das handeln und denken kann wie ein Mensch, so um das ganz übersimplifiziert darzulegen. Und wie du richtig sagst, alles, was darunter kommt, wäre dann von einer Regulierung nicht erfasst. Also was für einen Sinn macht das dann alles überhaupt? Ganz, ganz, ganz richtig. Und wenn man sich die technologischen Entwicklungen in China ansieht, mit natürlich einhergehenden geopolitischen Herausforderungen, vor allem im Indopazifik, dann ist das ja wohl ganz, also das ist ja, glaube ich, kein Geheimnis und davon geht auch niemand aus, schon gar nicht in den USA, dass das natürlich, also das Signaling, das in der GGE vollzogen wird, völlig inkohärent ist mit dem letztendlich mit der geopolitischen Positionierung im Bezug auf neue Technologien und vor allem den Indopazifik und welche Fortschritte dort gemacht werden. Natürlich, wenn es jetzt darum geht, die eigene Halbleiterindustrie auf Vordermann zu bringen, vor allem wenn es eben um hochkomplexe Halbleiter geht, wo er nach wie vor Taiwan auch die führende Rolle spielt. Aber da versucht natürlich China jetzt natürlich diesen strategischen Vorteil zu bekommen, um eben entsprechende Vorteile zu erlangen, um letzten Endes auch in einer potenziellen militärischen Konfrontation letztlich mit den USA natürlich als Sieger hervorzugehen. Also du hast vollkommen recht. Damit würde ich auch sagen, um auf die Frage zurückzukommen, warum brauchen wir eigentlich einen rechtlich verbindlichen Vertrag noch? Warum reden wir eigentlich über Regulierung? Deswegen auch der von mir vorhin angesprochene sogenannte Re-Aim-Prozess. Das ist eben the Responsible Use of Artificial Intelligence in the Military Domain. Der wurde ins Leben gerufen im Jahr 2023 das erste Mal mit einer Konferenz in den Niederlanden. Danach gab es dann in Südkorea eine entsprechende Konferenz. Die nächste wird dann nächstes Jahr im Frühjahr stattfinden. Es hätte dieses Jahr Spanien sein sollen. Das wurde dann abgesagt. Insgesamt geht es bei dieser Konferenz, also das ist ein Treffen von Staatenvertretern, von der Wissenschaft, von der Zivilgesellschaft, auch tatsächlich von Industrieunternehmen. Und die wollen generell über den, wie der Name schon sagt, Responsible Use, also den verantwortungsvollen Umgang mit künstlicher Intelligenz im bewaffneten Konflikt sprechen. Das heißt, weg von Verboten, weg von klassisch rechtlich verbindlicher Regulierung hin zu vor allem einmal auf Freiwilligkeit basierenden Prinzipien, um zu schauen, ob wir so einen grünen Nenner finden können, ob wir so einen Staat hinbekommen, zu sagen, hier können wir mal festlegen, auf das können wir uns einigen und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, künstliche Intelligenz muss nicht immer, also ein autonomes Waffensystem muss nicht unbedingt eine künstliche Intelligenz sozusagen haben, um als autonomes Waffensystem zu gelten. Und gleichzeitig kann künstliche Intelligenz im militärischen Bereich natürlich nicht nur in einem autonomen Waffensystem eingebaut sein. Nur ganz kurz als sozusagen Exkurs, das kann natürlich auch in der nuklearen Teilhabe bzw. im Hinblick auf Nuklearwaffen auch eine Rolle spielen, wenn es jetzt um Frühwarnsysteme geht zum Beispiel. Also dann wäre auch eine große Bandbreite an Themen, die da noch schlagend werden. Aber genauso ist es. Also man kann auf jeden Fall sagen, Regulierung macht nur dann Sinn. Also ein präventives Verbot war ja die Idee. Du hast vollkommen recht. Die Staaten wollten ja eigentlich etwas verbieten, damit etwas nicht entsteht, was potenziell gefährlich sein kann. Wie die es halt verbieten wollten. Und die anderen Staaten haben gesagt, wir brauchen das, wir wollen es testen, wir wollen uns das einmal anschauen und danach können wir noch immer entscheiden, was wir damit machen. Und so wie sich herausstellt, gibt es durchaus sinnvolle Einsatzszenarien von Drohnen beispielsweise, die auf künstliche Intelligenz basieren, die als autonome Waffensysteme zu qualifizieren wären, theoretisch, und damit einhergehend, absolut. Ja.
Das, was du uns zu China erzählt hast, passt ganz gut zu unserer heutigen Rubrik Mythos oder Realität, der lautet, im Krieg der Zukunft kämpfen nur noch autonome Roboter gegeneinander. Wenn man jetzt die Definition von China hernimmt, dann passt das ja ganz gut. Und ich glaube, diese Vorstellung von einer Terminator-artigen Entwicklung, was die künftige Kriegsführung betrifft, ist durchaus verbreitet. Was sagst du dazu? Ist das tatsächlich etwas, mit dem man sich in 10, 20, 30 Jahren auseinandersetzen muss? Genau.
Also, da gibt es mal zwei Punkte. Das eine ist einmal die Fortschritte, die wir vor allem im Bereich der militärischen Robotik sehen. Da sage ich gleich noch was dazu. Und das zweite ist die Diskussion über die von mir vorhin angesprochene Artificial General Intelligence, also die spielt da natürlich auch eine ganz wesentliche Rolle. Ich würde mal meinen, die wäre Grundvoraussetzung, damit es eben so Terminator-like Weapon Systems geben kann und damit die dann entsprechend agieren können. Aber vorweg eben ganz kurz etwas zur militärischen Robotik. Es ist für mich total interessant zu sehen, also wenn wir uns wirklich jetzt den klassischen humanoiden Terminator vorstellen, wie wenig weit fortgeschritten eigentlich die militärische Robotik ist. Also natürlich sieht man immer wieder verschiedene Robotikwettbewerbe, vor allem in China, aber eigentlich ist es verhältnismäßig schwer, eine Art humanoiden Roboter herzustellen. Also ein Wesen auf zwei Beinen, das ist tatsächlich technologisch betrachtet gar nicht einmal so wenig komplex. Und wenn dieses System dann auch dazu vielleicht nicht nur auf glattem Terrain gehen soll, sondern weiß ich nicht, einen ganzen Gebirgspass überschreiten soll, man weiß ja nicht, was die Aufgabe dieses Systems dann genau ist.
Aber Entschuldigung, ganz direkt nachgefragt, ist überhaupt die Vorstellung, dass das eine humanoide Form haben muss, militärisch sinnvoll? Oder
ganz richtig.
Halten wir uns daran, weil das ein bisschen unser Referenzbild ist?
Ganz richtig, also wir sind da definitiv einfach medial geprägt. Es macht wirklich, also es wird daran geforscht tatsächlich, durchaus, vor allem natürlich auch im zivilen Bereich, ja, weil es gibt ja verschiedene Anwendungsfälle von humanoiden Robotern in der Pflege und weiß ich nicht, in Restaurants und dergleichen. Aber militärisch betrachtet brauche ich ja natürlich keinen humanoiden Roboter, im Gegenteil, es wird ja jetzt an diesen hundeartigen Wesen Wesen auch gearbeitet, den Vierbeinern. Die können da zum Beispiel Menschen sinnvollerweise durchaus begleiten und die haben da natürlich weniger Probleme, wenn es jetzt um, weiß ich nicht, unebenes Terrain geht und dergleichen. Also du hast vollkommen recht. Wir haben so eine Obsession mit humanoiden Robotern und da muss alles noch mit der Farbe Blau irgendwie dann umgeben sein, um das möglichst spacey dann irgendwie aussehen zu lassen. Also wir sind tatsächlich da gebiased natürlich. Da hast du vollkommen recht. Das macht doch wirklich wenig Sinn. Dann sozusagen das als das Bild der Zukunft zu sehen. Wir müssen da viel komplexer und viel nuancierter denken. Das sind ganz andere Themen. Aber auf jeden Fall, um auf die Frage zurückzukommen, eben das Terminator-like Soldiers, würde ich auch sagen, brauchen wir eigentlich nicht wirklich, weil macht jetzt nicht so viel Sinn grundsätzlich. Die zweite ist natürlich auch, wie dann letzten Endes, welche Erwartungen wir an die künstliche Intelligenz überhaupt stellen. Dann, da bin ich schon, ehrlich gesagt, ein bisschen überrascht gewesen, als dann, okay, ChatGPT rauskam, aber zumindest für die Öffentlichkeit zugänglich wurde und dann, weiß ich nicht, abgedatet wurde und da gab es ein chinesisches Gegenmodell und so weiter und so fort. Und etwas und ein Trend, der mich ein bisschen stört, ist dieser Trend vor allem von Tech-Companies, aufgrund einer, ich sage jetzt einmal, durchaus Marketingstrategie vorherzusagen, also die Artificial General Intelligence, das ist quasi around the corner.
Nur noch eine Frage der Zeit.
Du musst einfach offen sein für neue Technologien, da muss man ein bisschen dann eben keine Technophobie haben, wird alles kommen, wir müssen uns nur vorbereiten. Und das finde ich halt auch irgendwie gefährlich, weil wir uns jetzt sehr, sehr stark, also wenn man sich die Literatur ansieht vor diesem ChatGPT-Hype, und da geht es nicht nur um Nick Bostrom, sondern um viele andere Autoren auch, dann sieht man eindeutig, dass grundsätzlich einfach nicht vorhergesehen werden kann, ob es zu so etwas überhaupt kommen wird und unter welchen Voraussetzungen. Natürlich kann man sagen, Computing Power wird immer effizienter, vor allem mit eben Quantum Computing könnte man vielleicht dem Ganzen einen Schritt näher kommen. Mit Sicherheit ist es natürlich auch ein inkrementeller Prozess, aber letzten Endes glaube ich eben, das ist glaube ich der wichtigste Punkt, dass wir einfach da in einer graduellen Entwicklung sind und wir vor allem eines mit berücksichtigen müssen, die Kriegsführung jetzt, aber auch in der Zukunft, die kommt ohne Menschen nicht aus. Das war ja auch die Diskussion vor einigen Jahren mit Cyber, dass Cyber die konventionelle Kriegsführung wahrscheinlich ganz ersetzen wird, war auch von manchen einmal sozusagen die Vorhersage und der Revolution of Warfare und so weiter und so fort. Aber was wir letztlich sehen ist, es kommen viele neue Technologien hinzu als Ergänzung, aber keine andere Technologie wird in dem Sinn gar nicht mehr eingesetzt und vor allem wird der Mensch jetzt nicht ersetzt. Den Menschen können wir partiell ersetzen. Das brauchen wir natürlich auch aufgrund der Personalsituation in vielen Militärs. Aber vor allem die Zusammenarbeit mit dem Menschen wird ganz relevant werden. Also dieses dystopische Bild des Terminators, der dann die Weltherrschaft übernimmt und uns zu seinen Sklaven macht, was auch immer, dafür würde ich eher zurückschrecken oder sagen, das ist eher unwahrscheinlich. Aber wir werden diese Technologie brauchen, sie nutzbar machen für uns. Und ich bin auch überzeugt, dass wir das auf eine verantwortungsvolle Art und Weise können. Man muss sagen, dass wir jetzt tragischerweise die Testing Ground in der Ukraine haben für den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Aber auch da müssen wir eben aufpassen. Wie gesagt, künstliche Intelligenz übernimmt da die Voranalyse zum Beispiel. Vielleicht noch ein anderer Punkt auch zur künstlichen Intelligenz, das noch ganz kurz dazu gesagt. Wir reden jetzt immer von Waffensystemen, autonomen Waffensystemen. Aber was auch noch ganz, ganz wichtig ist, dass wir die Rolle von künstlicher Intelligenz auch bei sogenannten Decision Support Systems nicht unterschätzen dürfen. Wenn wir uns zum Beispiel auch ansehen, jetzt das von Israel eingesetzte Lavender-System oder auch Gospel zum Beispiel. Hier geht es auch darum, dass die künstliche Intelligenz eine Voranalyse quasi, also feindliche Kombattanten, wobei dieser Begriff in dem Kontext schwierig ist, weil es eigentlich kein klassischer internationaler bewaffneter Konflikt ist, aber zumindest Military Targets identifiziert hat und da eine sehr, sehr große, aufgrund der großen Datenmenge, die dann durch die künstliche Intelligenz auch ausgewertet werden konnte, menschlichen Entscheidungsträgern hätte helfen sollen und das aber auch einfach eine Produktion von extrem vielen Military Targets in extrem kurzer Zeit eigentlich verursacht hat. Also das heißt, wenn wir wohin blicken, dann eher auch auf verschiedene Anwendungsfelder von künstlicher Intelligenz.
Kurze Zwischenfrage dazu. Wir kennen das zumindest aus dem Bereich der LLMs, also ChatGPT zum Beispiel, dass wir zwar relativ leicht sehen können, was sozusagen der Input ist, was der Output ist, aber, und wir wissen vielleicht, welche Trainingsdaten dem Modell zugrunde liegen, aber was da in Anführungszeichen als Denkprozess passiert, also wie die Entscheidungen getroffen werden, ist, wenn ich mich nicht irre, eine Blackbox mehr oder weniger.
100%, ja.
Wie ist das dann bei solchen Systemen, die eine solche Vorauswahl, Analyse, Identifikation von möglichen Zielen vornehmen, ist es überhaupt jetzt rein ethisch allein schon zu verantworten, zu sagen, okay, wir legen praktisch diese Aufgabe in die Hand eines Systems, das wir gar nicht durchschauen können?
Genau, so dieses von dir angesprochene Blackbox-Phänomen ist sicher eines der zentralen Herausforderungen, die wir im Hinblick auf die künstliche Intelligenz meistern müssen. Es gibt natürlich jetzt technisch betrachtet Möglichkeiten, wie wir uns diesem Thema nähern können. Also dann gab es ja oder gibt es ja Forschung zu dieser Self-Explaining AI, die dann zumindest so ein paar Grundsätze darlegt, wie die künstliche Intelligenz zu ihrer Entscheidung gelangt ist. Aber dann hat man herausgefunden, dass je leichter sich die künstliche Intelligenz tut bei der Erklärung dessen, wie sie zu ihrer Entscheidung gekommen ist, desto einfacher muss aber ihr jeweiliger Aufgabenbereich sein. Also hochkomplexe Systeme tun sich unverhältnismäßig schwer, sich selbst zu erklären. Einfache Systeme können sozusagen diese Form von Selbstreflexion eigentlich vornehmen.
Fangen die dann auch teilweise an zu halluzinieren und Unsinn zu erzählen, wie man das auch als ganz normaler Anwender solcher Modelle kennt?
Ganz richtig. Also das kann auf jeden Fall passieren, dass wir eben Halluzinationen sehen, also auch bei eben Formen von Explainability. Aber das ist natürlich auch einfach, genau, ganz richtig, also einfach so unlogische oder eben nicht nachvollziehbare Erklärungsmuster hier dann erkannt werden. Also hier steckt die Forschung auf jeden Fall vielleicht nicht in den Kinderschuhen, aber zumindest weiß ich nicht im Kindergarten nach wie vor. Und da muss natürlich noch sehr viel daran gearbeitet werden. Was es auch gibt und also diese, da gibt es auch immer dieses Stichwort, ganz generell der Explainable AI, zu sagen, wir müssen Mechanismen schaffen, die es uns erlaubt, die künstliche Intelligenz zu verstehen. Und dann sagen aber ganz viele, Explainable AI würde eigentlich technologisch betrachtet bedeuten, dass du einen Algorithmus letzten Endes nachvollziehen kannst. Ja, aber wenn ich jetzt in einer Kampfsituation bin, habe ich echt Besseres zu tun, als mir einen Algorithmus anzuschauen und zu schauen, wo da jetzt irgendwie der Programmierungsfehler drinnen liegt. Oder dann lasse ich halt, weiß ich nicht, ein LLM drüber laufen, der mir den Fehler suchen soll. Die Zeit habe ich in anyways, ich habe sie nicht. Und das heißt, dann war die Diskussion, ob man statt Explainable AI quasi Interpretable AI hat. Dass man halt sagen kann, der menschliche Soldat, die menschliche Soldatin soll zumindest interpretieren können, also kontextualisieren können, was die künstliche Intelligenz sozusagen hier zutage gebracht hat. Aber all das sind eben in erster Linie noch relativ abstrakte Erklärungsmodelle. Da gibt es auch mittlerweile andere Prozesse, also die Mechanistic Interpretability, wo man wirklich versucht, eben dann wirklich Schritt für Schritt den Algorithmus im Sinne eines Art Reverse Engineering dann eben nachzuvollziehen, was da passiert ist. Die Zeit gibt es im Konfliktfall eigentlich nicht. Das heißt, dieses Blackbox-Phänomen, das du angesprochen hast, das ist definitiv eine der zentralsten Herausforderungen. Und vor allem, und das haben wir bei Lavender gesehen, in zeitkritischen Situationen umso mehr, weil wir da natürlich nicht die Zeit haben. Wir sind kognitiv überfordert und wir haben dann verschiedene Biases in unserem menschlichen Gehirn, weil wir einfach so gebaut sind, die dann leider Gottes oft auch zu ganz, ganz verheerenden Entscheidungen führen können. Zum Beispiel eben der bekannte Confirmation Bias, wenn wir eine gewisse Vorstellung haben von der Realität, dass wir dann sehen, dass wir die Dinge und Informationen, mit denen wir gefüttert werden, so interpretieren, dass sie unseren eigenen Vorstellungen quasi gerecht werden. Und all diese Dinge zum Beispiel. Und also da haben wir natürlich eine generell, wie unser Gehirn mit Technologie umgeht, das ist in meinen Augen viel zu wenig erforscht. Da geht es nicht nur um die Biases, die wir sowieso von vornherein in uns haben, sondern auch die erst durch die Nutzung von Technologie erst entstanden sind sozusagen, also deren wir uns noch nicht ausreichend bewusst sind.
Wir haben jetzt gerade über das Phänomen der AI als Blackbox gesprochen. Wir hatten auch schon die Frage der menschlichen Instanzen, solchen autonomen Systemen. Gibt es noch andere sehr zentrale ethische Fragestellungen in diesem Kontext?
Also genau zur Ethik als solcher muss man sich ja mal ganz sozusagen einen Schritt zurückgehen, aus welcher ethischen Ecke wir kommen wollen überhaupt. Und ich würde mal sagen, dass wir so bei der ganzen AI-Diskussion eigentlich zwei Gruppen unterscheiden können. Die einen quasi die Deontologen und die anderen einfach die Teleologen. Also die Deontologen sehen ja eigentlich die ethischen Probleme grundsätzlich darin, dass wenn sozusagen die die Grundidee des autonomen Waffensystems als solche schon einmal moralisch bzw. ethisch verwerflich ist. Und zwar grundsätzlich unabhängig vom jeweiligen Resultat sozusagen. Also das heißt, die Intention, das Motiv, das ich bei der Herstellung, beim Einsatz eines autonomen Waffensystems in mir trage, das muss quasi mit den ethischen Vorstellungen kohärent sein. Und worum es dabei geht, um quasi eine Metafrage, wollen wir, um es auf den Punkt zu bringen, so wie das eben auch beispielsweise Christoph Hens, ein ehemaliger UN Special Rapporteur for Human Rights der Vereinten Nationen 2013 angesprochen hat, Entschuldigung für Torture, 2013 angesprochen hat, der hat nämlich gesagt, Menschen werden so zu Datenpunkten. Und das wollen wir in einer Gesellschaft leben, in der Menschen zu Datenpunkten werden. Das war 2013. Mittlerweile sind, also da gibt es den Begriff des gläsernen Menschen, wir alle sind irgendwo gläsern und ich weiß gar nicht, wer alles schon meine Daten wahrscheinlich im Internet einsehen kann und geklaut hat wahrscheinlich schon und Passwörter geknackt hat. Ich finde das nicht, absolut nicht in Ordnung. Ich finde das wichtig, dass wir uns um uns sozusagen Gedanken machen und uns fragen, was passiert mit uns in dieser Gesellschaft. Aber die Deontologen ist sozusagen eine Gruppe, die einfach den Einsatz eines autonomen Waffensystems per se als ethisch fragwürdig betrachten. Und die andere Gruppe sieht dann eher, also die Teleologen, die eher fragen, welche Effekte werden damit erzielt. Also kann man das Ganze auch utilitaristisch sehen? Also kann eine Handlung ethisch betrachtet gut sein, wenn ich damit zumindest positive Effekte erzielen kann? Und dann kann man sagen, okay, was wäre dann was aus utilitaristischer Sicht Positives? Ist Military Effectiveness etwas auch ethisch Positives? Wenn ich mir dann ansehe, dass es Kriege geben kann, die vielleicht auch gerecht sind, dann kann ich sogar diesem Argument irgendwo was abgewinnen. Ein Verteidigungskrieg, weil ich angegriffen worden bin, warum nicht? Aber
vielleicht auch, um zum Anfang zurückzukehren, vielleicht ist KI oder autonome Waffensysteme irgendwann doch besser in der Lage, Verhältnismäßigkeit und diese korrekte Identifikation vorzunehmen. Also utilitaristisch im Sinne von, ja, man kann vielleicht tatsächlich menschliches Leid einfach reduzieren.
Genau, das ist das Argument auch von vielen Militärs, also die Übermüdung von SoldatInnen zum Beispiel, das ist ein zentrales Thema. Oder eben auch, ja, das ist jetzt vielleicht ein sehr extremes Thema, aber letzten Endes auch die Maschinen haben keine Emotionen. Also das heißt, wir haben so etwas nicht wie weiß ich nicht, diese Affekthandlungen im Krieg, weil ich den Feind so sehr verachte, dass ich dann keine Ahnung, verstümmelt irgendwo zurücklasse. Das alles
oder posttraumatische Belastungsstörungen.
Zum Beispiel, genau, solche Sachen. Posttraumatische Belastungsstörungen sind auch ganz, ganz wichtig und da auch noch einmal zu berücksichtigen. Also vielleicht auch ein ethisches Argument für den Einsatz von Technologie ist natürlich auch, für mich ist es auch ein ethisches Argument zu sagen, was passiert mit den eigenen Soldaten und Soldatinnen als Staat? Ich meine, dieses klassische Thema des Gesellschaftsvertrags, auch die Verantwortung des Staates, schicke ich da meine Soldaten und Soldatinnen jetzt in einen Krieg, im Rahmen dessen sie wahrscheinlich sterben werden oder zumindest können und dann in, weiß ich nicht, große Mengen an Särgen zurückkommen. Wir kannten das oder kennen das von den USA vor allem. Das hat zu großen innenpolitischen Spannungen geführt, aber das ist auch ein ethisches Thema. Natürlich ist es überhaupt ein ethisches Thema, Krieg zu beginnen, auf jeden Fall. Aber die Teleologen sagen auf jeden Fall eben genau das, was du angesprochen hast, dass eigentlich die Frage sich auftut, ob Maschinen besser die Entscheidungen treffen können als Menschen, bei ausreichendem Training natürlich und bei ausreichend, bei Einsatzszenarien im Rahmen derer das eigentlich möglich ist. Und die gibt es. Aber es gibt auch Einsatzszenarien, die so dynamisch sind, die so unvorhersehbar sind, dass man natürlich sagen muss, hier muss der Mensch nach wie vor eine Rolle spielen, eine zentrale Rolle spielen. Gerade in asymmetrischen Konfliktsituationen zum Beispiel, im Rahmen derer der Gegner vielleicht weniger Macht hat oder beispielsweise einfach weniger militärische Kapazität hat oder vielleicht ein nichtstaatlicher Akteur ist. Das alles könnte eben eher dazu führen, dass wir sagen, okay, oder vielleicht in Regionen, die jetzt, in Städten, in urbanen Gegenden, wo da die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß ist, dass ZivilistInnen zu Schaden kommen, da kann man sagen, okay, hier kann vielleicht eine Drohne, eine künstliche Intelligenz nicht derartig effizient handeln und vielleicht braucht es da mehr menschliche Überwachung. Aber auch da kommt es auf den Kontext natürlich drauf an.
Ganz kurz noch, weil du gerade nichtstaatliche Akteure ansprichst, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen konventionellen Waffen oder auch beispielsweise Nuklearwaffen, die sind extrem schwierig und aufwendig herzustellen, verhält es sich nicht so, dass bestimmte autonome Waffensysteme, Drohnen, KI-gesteuerte Waffen in der Zukunft wahrscheinlich ob für terroristische Gruppen oder andere nichtstaatliche Akteure vergleichsweise relativ einfach und günstig zu erwerben sein werden und wie kann man damit umgehen?
100%. Also ich glaube gerade das Thema der Proliferation ist ganz ein zentrales Thema. Und tatsächlich hatte ich den Eindruck bislang, dass eigentlich in der GGE die Diskussion hauptsächlich sich hauptsächlich um die Frage des Einsatzes zwischen Staaten eigentlich gedreht hat. Also das heißt immer Interstate Wars, immer zwischenstaatliche Konflikte, aber selten eigentlich erstens Staaten können das auch in nicht internationalen bewaffneten Konflikten einsetzen. Da können auch andere völkerrechtliche Regeln zur Anwendung gelangen oder zumindest muss es hier eine gewisse Form der Anpassung geben. Das ist ein wichtiger Punkt. Und wie du richtig sagst, auch nichtstaatliche Akteure können sich theoretisch diese Technologie aneignen und können dann natürlich auch diese Technologie entsprechend einsetzen. Und hier geht es wirklich um die Proliferationsdebatte. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad können wir diese Proliferation nicht mehr wirklich aufhalten, weil eine billige chinesische Drohne auf Amazon hat sich jeder schnell gekauft. Und im Endeffekt hat auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine gezeigt, es bedarf jetzt eigentlich nicht hoher technologischer Visiertheit, dass man sagen kann, okay, ich kann dieses Ding auch mit einer künstlichen Intelligenz ausstatten und ich habe dann vielleicht auch noch irgendwo dann einen Effekt, dass mir die künstliche Intelligenz die militärischen Ziele nochmal vorher auswertet. Aber, und das ist ganz wichtig, ich glaube, so weit, dass wir sagen, wir haben wirklich ein echtes autonomes Waffensystem, wo die künstliche Intelligenz imstande ist, das Ziel zu identifizieren und dann quasi die Entscheidung trifft, dieses Ziel auch anzugreifen. Da braucht es nach wie vor, und so wirklich ist völlig ohne menschliche Zwischenschaltung, da braucht es definitiv mehr technologisches Know-how. Also da muss auch wirklich, müssen die Angreifer dann auch entsprechend visiert sein. Aber auch das schließe ich nicht aus, dass das möglich ist. Und dieser Themen oder müssen wir uns stellen auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch keine sozusagen abschließende Antwort auf dieses Problem. Aber das sind mit Sicherheit Themen, die wir vielleicht im Moment nicht so auf dem Schirm haben, weil wir im Moment sehr viele staatlich geführte Kriege sehen. Aber das Wiederaufkommen von klassischem Terrorismus, das Gott sei Dank haben wir jetzt sehr viel davon nicht in dem Sinn erlebt, von nichtstaatlichen Akteuren ausgehend. Aber das wird wieder kommen und das ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis wir genau darüber sprechen werden.
Wir könnten wahrscheinlich noch sehr lange weiterreden über das Thema, aber die Zeit neigt sich langsam dem Ende zu. Wie immer bei uns im Podcast gehört das letzte Wort dem Gast. Bitte.
Ja, also wie gesagt, mir hat es riesen Spaß gemacht, mit euch da zu sprechen. Vielleicht als Key Takeaway. Ich glaube, das Wichtige, was ich sozusagen den ZuhörerInnen mitgeben kann, ist, ich selber merke, dass ich in meinen Auffassungen, also mich insoweit weiterentwickle, dass ich mich gerne selbst hinterfrage. Und ich glaube, dass es ganz eine hohe Flut an Informationen einfach immer wieder gibt und wir uns immer vorstellen, vieles zu wissen und vieles Neues zu erfahren. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach diesen differenzierten Ansatz zu wählen. Es gibt kein Schwarz oder Weiß. Es gibt einfach diese Grautöne und die machen es aus. Die sind eigentlich die Realität. Das trifft auf so viele Lebensbereiche eben zu. Und so ist es auch mit der künstlichen Intelligenz, so ist es auch mit den autonomen Waffensystemen. Die sind weder automatisch schlecht und verachtenswert, noch sind sie super gut, sondern sie sind genau das. Sie sind eine Enabling Technology, auf die wir achten müssen und dass wir sie eben sinnvoll einsetzen. Und das waren, glaube ich, meine Schlussworte.
Wunderbar. Vielen Dank, Elisabeth.
Vielen Dank.
Ich bedanke mich.
Und wenn ihr es geschafft habt, bis jetzt dran zu bleiben, dann weil es euch hoffentlich gefallen hat. Wir würden uns über eine gute Bewertung und ein bisschen Mundpropaganda freuen und natürlich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder reinhört.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Ciao.